RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulation. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 15. Oktober 2016. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow, Vergangenheit und Gegenwart, im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Wasil und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Neue Minister und Vizeminister für Energie und Mineralvorkommen müssen die Reformen machen. Indonesien und Australien werden sich treffen, um die Politik und Sicherheitsfragen zu erörtern. Das Lösegeld von Steueramnestieprogramm. Indonesien entsendet Forschungsteam ins Ausland. Das indonesische Handelsministerium und die deutsche Agentur IPD arbeiten zusammen, um für indonesische Leihholz zu werben. Das Wirtschaftspaket unterstützt den indonesischen Handel, Tourismus und die Investitionen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo ernannte am Freitag im Merdeka Palace in Jakarta den neuen Minister für Energie und Mineralvorkommen Ignatius Yonan und sein Vizeminister Archandra Tahar. Bei der Ernennung sagte Präsident, dass den neuen Minister und Vizeminister für Energie und Mineralvorkommen anweise, die großen Reformen im Energie- und Mineralvorkommenbereich durchzuführen. Präsident betonte, die Reformen im Energie- und Mineralvorkommenbereich mit der Umgestaltung des Managements zu tun haben. Präsident rief alle Seiten auf, die Ernennung von Yonan und Archandra mit den politischen und personalen Fragen nicht zu verbinden. Es sei sehr nötig, richtige und qualifizierte Personen zu wählen, um die großen Reformen im Energie- und Mineralvorkommensektor zu machen, sagte Präsident weiter. Die Reformen ist keine einfache Sache, aber Präsident Joko Widodo ist davon überzeugt, dass die Zusammenarbeit zwischen Yonan und Archandra verschiedene Fragen im Energiesektor lösen können. Indonesien und Australien werden am 28. Oktober 2016 ein Treffen durchführen, um die Politik und Sicherheitsfragen zu erörtern. Es ist eigentlich ein 2+2 Treffen, die zwei indonesische Minister und zwar die indonesische Ministerin Retno LP Marsudi und der indonesische Verteidigungsminister Ria Mizard Riakudu und zwei australische Ministerinnen und zwar die australische Außenministerin Julie Bishop und die australische Verteidigungsministerin Marisa N. Payne umfasst. Der Direktor für Ostasien und Pazifik in dem indonesischen Außenministerium, Edi Yusuf, sagte, dieses Treffen zeige, Vi Eng di Beziehungen zwischen Indonesien und Australien seien. Bei dem Treffen werden die Minister die Strategien zur Lösung der Politik und Sicherheitsfragen beider Länder erörtern, um den Frieden und die regionale Stabilität zu drängen.
Nah, khusus untuk 2+2 Dialog tahun ini, ada 4 hal yang dibahas.
Bei dem 2+2 Treffen werden die Minister die Leistungen und die Weiterverfolgung von den vorigen Verpflichtungen erörtern. Außerdem werden sie auch die Leistungen der Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Terrorismus und der Entradikalisierung sowie die Rettung und die maritime Sicherheit einschließlich der regionalen Zusammenarbeit im Rahmen der IORA und des Ostasien-Gipfels und die Steigerung der Verpflichtung der indonesisch-australischen Zusammenarbeit im Pazifik erörtern. Edi Yusuf erklärte weiter, dass Indonesien versuchen werde, die Zusammenarbeit mit den pazifischen Ländern im Technikbereich zu steigern. Das 2+2-Treffen fand zum ersten Mal im Jahre 2012 in Canberra, Australien statt. Das zweite Treffen war im Jahre 2013 in Jakarta. Das dritte war im Jahre 2015 in Sydney, Australien. Die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati erklärte am Freitag bei einer Pressekonferenz, dass das Lösegeld von dem Steueramnestieprogramm bis 12. Oktober 2016 7,5 Milliarden US-Dollar erreicht habe. Meistens stamme das Lösegeld von den individuellen Steuerpflichtigen ab. Die 321.983 Personen sind. Die Zahl der Unternehmenssteuerzahler ist 83.512 mit dem Lösegeld in Höhe von 805 Millionen US-Dollar. Der Finanzministerin zufolge sei das höchste Lösegeld von dem individuellen Steuerpflichtigen in Höhe von 139 Millionen US-Dollar. Das höchste Lösegeld von dem Unternehmenssteuerzahler sei 13 Millionen US-Dollar, fügte Ministerin Sri Mulyani hinzu. Das indonesische Ministerium für Forschung, Technologie und Hochbildung entsendet durch das dreimonatige Lehrlingsprogramm 13 Forschungsteams in die 8 Länder. Das Lehrlingsprogramm wird von der Anleihe der Weltbank finanziert. Dies teilte der Generaldirektor für die Stärkung der Forschungen und der Entwicklung Muhammad Dimyati am Freitag in Jakarta der Presse mit. Die Forscher sind aus den Bereichen Gesundheit, Nahrung, Informationstechnologie, Energie, maritime Wissenschaft, Katastrophenschutz und humanitäre soziale Fragen. Dimyati sagte, die indonesischen Forscher werden in die USA, nach Deutschland, Spanien, Schweden, Australien, Japan, China und Indien entsendet werden. Sie kommen aus verschiedenen staatlichen Forschungsinstituten Indonesiens wie der Indonesian Wissenschaftsagentur LIPI, der Agentur für die Forschung und die Anwendung der Technologie BPPT, der Nationalen Kernenergieagentur Batan, der Nationalen Flug- und Weltraumagentur LAPAN, der Eijkman Agentur und dem Landwirtschaftsinstitut von Bogor IPB. Das Generaldirektorat für die Entwicklung des nationalen Exports in dem indonesischen Handelsministerium und die deutsche Agentur Import Promotion Desk IPD haben kürzlich inmitten des Indonesian Handelsexpo 2016 zwei Zusammenarbeitsverträge und zwar einen strategischen Vertrag über indonesisches Leihholz und einen Dienstleistungsvertrag über Intercum 2017 unterzeichnet. Dies teilte die Generaldirektorin für die nationale Exportentwicklung Arlinda am Freitag in Jakarta der Presse mit. Die Verträge seien die Folge von der Zusammenarbeitserklärung im Handelswerbungsbereich zwischen dem Generaldirektorat für nationale Export Entwicklung und der Deutschen Agentur IPD, die bei dem 29. Indonesischen Handelsexpo im Oktober 2014 unterzeichnet wurde. Der Erfolg von drei indonesischen Exporteuren bei der deutschen Ausstellung Interchum 2015, die von IPD gesponsert wurde, und die positiven Ergebnisse von der Teilnahme der fünf indonesischen Exporteure an der Studienreise in Deutschland im Juni 2016 sind die Hintergründe für die Unterzeichnung dieser Verträge. Indonesien wird vom 16. bis 19. Mai 2017 in Köln, Deutschland an der Ausstellung Interchum teilnehmen. Der Leiter der Koordinationsbehörde für Investitionen BKPM, Thomas Lembong, ist der Meinung, dass das Wirtschaftspaket wichtige Rolle habe, um den Handel, den Tourismus und die Investitionen in Indonesien zu steigern. Dies teilte Thomas Lembong am Donnerstag in Jakarta bei einem Seminar über den Handel, Tourismus und Investitionen mit. Vor der Presse erklärte Thomas Lembong weiter, es sei sehr zu hoffen, dass die Wirtschaftspakete positive Auswirkungen für den indonesischen Handel, Tourismus und die Investitionen bringen, damit die indonesische Wirtschaft im Jahre 2017 auf 5,7% aufwachen könne. Die Koordinationsbehörde für die Investitionen, BKPM, treffe verschiedene aktive Maßnahmen, wie die Zusammenarbeit mit der Polizei in Bezug auf die Investitionssicherheit weiter, fügte Thomas Lembong hinzu. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius, die Luftfeuchtigkeit beträgt 77%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtige Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von den nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst wie folgt. Wir beginnen mit der Zeitung Kompas. Am Freitag, dem 14. Oktober 2016, schrieb die Zeitung Kompas in ihrem Leitartikel, die staatliche Regulierung über die Entmannung kann die Gewalt gegen die Kinder noch nicht bewältigen. Die staatliche Regulierung Nummer 1 von 2016 über den Kinderschutz wurde im Mai 2016 herausgegeben. Einige Kreise hat die Herausgabe dieser Regulierung vorgeschlagen, nachdem einige sexuellen Gewalttaten gegen die Kinder, wie die sexuelle Gewalttat und der Mord von einem Mädchen in Bengkulu passierten. Der staatliche Regulierung Nummer 1 von 2016 nach wird die Regierung schwerere Strafe wie die Todesstrafe über die Täter der sexuellen Gewalttat gegen die Kinder verhängen. Dieser Regulierung nach werden die Täter der sexuellen Gewalttat gegen die Kinder auch eine Zusatzstrafe wie die chemikalische Entmannung durch die Hormonkontrolle bekommen. Die Zusatzstrafe ruft den Meinungsstreit in der Gemeinschaft hervor. 9 der 10 Fraktionen im Parlament sind aber für die Entmannung als die Zusatzstrafe. Nur die Fraktion der Gerindra-Partei ist gegen die Zusatzstrafe. Obwohl die Regierung diese Regulierung zugestimmt hat, lehnt der Verband der Indonesischen Ärzte, IDI, die chemikalische Entmannung ab, so schrieb Kompas. Viele Kinder, die wegen der sexuellen Gewalttaten zum Opfer fallen, haben die Schwierigkeiten, die Gerechtigkeit und die gesundheitliche Wiederherstellung zu bekommen. Kompas zufolge werden weitere Opfer der sexuellen Gewalttaten gegen die Kinder entstehen, wenn die Regierung keine umfassende Behandlung nicht vorbereitet. Wir kommen jetzt zu der Zeitung Media Indonesia. Am Mittwoch, dem 12. Oktober 2016, schrieb Media Indonesia, die Bekämpfung der illegalen Abgabe und die Verbesserung des öffentlichen Dienstes. Die illegale Abgabe ist eine der Krankheiten der indonesischen Bürokratie, die schwierig zu bekämpfen ist. Die Regierung hat verschiedene Weise angewendet. Die Staatsbeamten begehen noch aber offenweise die illegalen Abgaben in verschiedenen öffentlichen Diensten. Es ist ironisch. Bei einer Razzia haben die Polizeibeamten kürzlich einige Staatsbeamten im Generaldirektorat für Seeverkehr in dem indonesischen Verkehrsministerium auf frischer Tat ertappt und Bargeld als Beweismaterial für den Schmiergeldfall aufgedeckt. Die Razzia wurde von dem Leiter der indonesischen Polizei, General Tito Karnavian, geleitet. Das Publikum weiß, dass die illegalen Abgaben nicht nur in dem Verkehrsministerium, aber auch in den öffentlichen Diensten anderer Ministerien passieren. Media Indonesia zufolge ist es die volle Verpflichtung und auch die direkte Anweisung vom Präsidenten Joko Widodo, um die Täter des Schmiergelds und der illegalen Abgaben festnehmen und vor Gericht zu bringen. Die Operation zur Bekämpfung des Schmiergelds ist eine ergänzende Maßnahme, um den Abschreckungseffekt für die Korruptionstäter zu stärken. Diese Maßnahme entspricht der Mission der Indonesian Antikorruptionskommission, um nach einer sauberen Regierung zu streben. Soweit Presseschau.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder bei unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende historische Ereignisse fanden an diesem Tag statt. Wir beginnen mit der Nationalen Anti-Gewalt-Kommission auf die indonesischen Frauen oder die Frauenkommission. Diese Kommission wird gebildet, um den Wohlstand für alle Gewalten zu den Frauen und das Frauenrecht zu verwirklichen. Die Frauenkommission wurde am 15. Oktober 1998 durch Präsidial Dekret gebaut. Die Frauenkommission wird wegen des Anspruchs von zivilen Bürgern, besonders Frauen, gebildet, damit die Regierung dazu verantwortlich sein könnte, um die Frage über die Gewalt auf Frauen zu bewältigen und zu handeln. Dieser Anspruch stammte von der Tragödie der sexuellen Gewalt, die besonders von chinesischen Frauen bei der Unruhe im Mai 1998 in verschiedenen Großstädten in Indonesien erlebt wurde. Nun kommen wir zur Republik China, die ihre erste Weltraummission mit Shenzhou 5 am 15. Oktober 2003 durchführte. Das wurde um 1 Uhr UTC oder um 9 Uhr in der lokalen Zeit aus Kosmodrom Jiuquan auf dem Gobi Wilderness mit Yang Liwei als Astronaut durchgeführt. Shenzhou 5 benutzte Long March 2F als Beweger. Im Allgemeinen landete Shenzhou 5 21 Stunden später am 16. Oktober um 22.23 Uhr UTC in der Mongolei, 4.800 Meter von der ersten Lage verfallen, nachdem sie die Erde 14 Mal gerundet hatte. Wir beenden dieses Programm mit dem 15. Oktober 2008, an dem der weltliche Han-Weshen-Tag mit der Seife festgelegt wurde. Das ist eine globale Kampagne von Vereinten Nationen mit anderen Organisationen, nicht nur die staatlichen, sondern auch die privaten Organisationen. Diese Warnung hat zum Ziel gesetzt, um die Bürger einzuladen, sich ihre Hände mit der Seife zu waschen, damit sie sich daran gewöhnen. Dies wurde durchgeführt, um die Todesanzahl im Alter von 2 bis 5 Jahren zu verringern und Krankheiten zu vermeiden, die die Senkung der menschlichen Lebensqualität verursachen konnten. Die Bekanntmachung des weltlichen Hanweishen-Tags mit der Seife am 15. Oktober fand beim jährlichen Treffen des weltlichen Wassers vom 17. bis zum 23. August 2008 in Stockholm statt, während das Jahr 2008 als das International Hygienesjahr bei der gemeinsamen Sitzung von Vereinten Nationen festgesetzt wurde. Der Hanweishen-Tag mit der Seife wurde die Gesundheitspraktiken im Allgemeinen und besonders die gesunden Tätigkeiten hoffentlich verbessern. Das war Vergangenheit und Gegenwart für heute. Auf Wiederhören. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm im Blickpunkt mit der heutigen Überschrift: Die Finanzministerin Sri Mulyani wohnt im jährlichen Treffen von der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds bei.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, die Finanzministerin wohnte vom 4. bis zum 8. Oktober 2016 im jährlichen Treffen von der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds in Washington D.C. bei. Bei der Pressekonferenz am Mittwoch erklärte die Ministerin Sri Mulyani ihre Teilnahme bei diesem Treffen. Ihre Mission ist, dass sie über das Gesetz der Steueramnestie zu der Welt erklärte. Sri Mulyani traf sich mit der Seite von Financial Action Task Force oder FATF und erklärte dem Leiter von FATF, dass das Gesetz der Steueramnestie nicht verwende, Geld von der Kriminalität einzurichten, wie Menschenhandel oder Geldwäsche. Dieses Programm wurde auch zu einigen Ministern beim bilateralen Treffen erklärt. Sie sind die Finanzminister aus den USA, Australien, Kanada, Deutschland und England. Sri Mulyani zufolge spiele dieses Treffen sehr große Rolle für die Unterstützung, wenn Indonesien IOI oder den automatischen Informationsaustausch für die Anwendung dieser Steueramnestie brauche. Während des Treffens nahm sich Sri Mulyani Zeit, 3 internationale Ratingagenturen zu treffen, und zwar S&P oder Standard & Poor's, Moody's und Fitch Rating Agency. Das hat ein Ziel, um die letzte Entwicklung vom indonesischen Wirtschaftszustand zu erklären. Bei dieser Gelegenheit wurde Sri Mulyani von der Finanzdienstleistungsbehörde und Bank Indonesiens begleitet. Sri Mulyani als die Ex-Operationaldirektorin der Weltbank betonte beim Treffen mit S&P, dass die berichtete wirtschaftliche Entwicklung von der Regierung entscheidend geworden sei, weil S&P bis heutzutage noch kein Investitionslevel oder Investment Grade für Indonesien gestiftet habe. Sie hofft, dass die Aktualisierung der indonesischen Wirtschaft durch dann Ratinginvestitionen verbessern könne. Beim jährlichen Treffen IMF und Weltbank besprachen die Finanzministerin Sri Mulyani und andere Finanzminister die gleiche Frage, und zwar die Steuerverhinderung von der Transaktion, bei der eine Steuer schwierig gegeben werde, wie Online-Transaktion oder E-Commerce. Der Hauptpunkt dieser Steuerfrage ist der Steuerfall vom riesigen Internetunternehmen aus den USA, Google, Apple und Amazon. Sri Mulyani meinte, was wichtig sei, wie man das rechte internationale Steuersystem baue. Alle Länder könnten nicht das gemeinsame Ziel zum Aufbau der Wirtschaft und zur Verringerung der Arbeitslosigkeit und Armut erreichen, ohne Zusammenarbeit bei der Steuererhebung. Das war im Blickpunkt für heute. Auf Wiederhören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder bei unserem beliebten Programm Wunderbares Indonesiens. Heute laden wir Sie ein, die kulinarische Reise in Lombok zu genießen. So bleiben Sie noch bei uns in der Stimme Indonesiens. Liebe Zuhörer, West Nusa Tenggara oder NTB ist als Bumi Sejuta Sapi oder die Erde Tausender Kühe auch bekannt, weil das Rindfleisch aus NTB süßer als das Rindfleisch aus anderen Bezirken schmeckt. Der Rindfleischgeschmack hier so einzigartig, weil die Leute in NTB die Kühe auf der Wiese freilassen. Deswegen ist die Nahrung nicht von der Fabrik, sondern Gras auf dieser Wiese. Eine der Spezialitäten aus NTB vom typischen Rindfleisch ist Sate Rembige. Liebe Zuhörer, Sate Rembige oder Rembige ist eine Spezialität in Lombok, NTB. Der Geschmack von Sate Rembige ist nicht nur in Lombok bekannt, sondern auch in anderen Bezirken in Indonesien. Die meisten ausländischen Touristen, die Lombok besuchen, nehmen sich Zeit, diese Spezialität mal zu probieren. Rembige stammt von dem Dorf Rembige, die in der Nähe vom Ex-Flughafen Selaparang liegt. Liebe Zuhörer, diese Sate ist ganz lecker, weil es die Mischung von Geschmack voll, süß und scharf gibt. Bevor das Rindfleisch gegrillt wird, wird es zuerst zerstoßen und mit Gewürzen, und zwar die Mischung von Chili, Trasi, Knoblauch und brauner Zucker für 2 Stunden eingeweicht, damit diese Gewürze in das Rindfleisch sickern kann. Danach wird dieses Fleisch erst aufgespießt und dann gegrillt. Dieses eingeweichte Gewürz ist wichtig, damit es geschmackvoll geworden ist. Liebe Zuhörer, bei der Zubereitung hat man Sate Rembige zusätzliche Gewürze nicht mehr hinzuzufügen, weil der Geschmack schon süß und scharf ist. Dieses Fleisch ist weich und ganz lecker. Normalerweise wird Sate Rembige mit Lontong Bulayak zubereitet, und zwar gestampfter Reis, der mit dem Palmblatt zur Runde nach oben gewickelt wird, bis die Seite am Ende schmaler wie ein Kegel ist. Trotzdem kann es mit Reis genossen werden. Ein Teller Sate Rembige, nämlich 10 Spieße, kostet 20.000 Rupiah. Billig, oder? Liebe Zuhörer, das war unser wunderbares Indonesien für heute. Wenn Sie gerade in Lombok einen Urlaub machen, können Sie nicht nur die Naturschönheit genießen, sondern auch diese leckere Spezialität Sate Rembige probieren. Treffen wir uns morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe treue Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder bei unserem Programm Dies und Das. Bali hat nicht nur interessante Strände und Kultur, sondern auch eine andere Einzigartigkeit, und zwar Feld in der Mitte der See. Und im Dies und Das heute sprechen wir über den seltenen Seetang aus Nusa Penida, Bali. Liebe Zuhörer, am letzten Wochenende wurde das Festival Nusa Penida vom 7. bis zum 8. Oktober 2016 veranstaltet. Da gab es viele Veranstaltungen wie der Jengkang-Tanz mit 1000 Tänzern, Kulturkarneval sowie Feld in der Mitte der See. Nusa Penida, eine kleine Insel, die ca. 10 Meilen von der südöstlichen See Bali liegt, und vor der Badung Meer eng getrennt wird. Die Küste ist als das Museum des seltenen Seetangs auf der Welt notiert, und zwar Euchema spinosum und Euchema cotoni. Fast 80% der Bevölkerung Nusa Penida sind Seetangslandwirte gewesen. Sie hängen sich an Gezeiten, nämlich Ebbe und Flut, weil die Insel mit Klappsteinen on Ari dan Hugen stellt nicht viele Alternativen für Landfeuchtgebiete, die vom Niederschlag abhängen, zur Verfügung. Liebe Zuhörer, der Seetangsanbau auf Nusa Penida begann in 1984, als ein Unternehmer aus Surabaya den Einfluss von Seetang brachte, um auf Nusa Lembongan im Golf Jungut Batu gegenüber Nusa Penida entwickelt zu werden. Der erreichte Erfolg bei dieser ersten Ernte war zwischen den lokalen Bürgern schnell verbreitet und schließlich ist im Laufe der Zeit als Arbeitsfeld für die Bevölkerung Nusa Penida. Die Seetangslandwirte Nusa Penida werden im Gebiet von der südlichen Küste ganz einfach gefunden. Sie sind von Semaya bis Toya Pakeh, Ceningan, Lombongan und Jungut Batu verbreitet. Die Größe von der Seetangslandwirtschaft auf Nusa Penida ist 464 Hektaren. Mit dieser Größe kann Nusa Penida 145.597 Tonnen Seetang in einem Jahr herstellen. Sind Sie neugierig, das Feld in der Mitte der See auf Nusa Penida zu sehen? Wenn Sie neugierig sind, warten Sie bitte auf den Sonnenuntergang, wo die See zur Ebbe wird. Genau in dieser Zeit erscheinen enorme Seetange, die als das Rückgrat der Wirtschaft von der Bevölkerung Nusa Penida werden. Diese Seetange sehen wie ein Feld in der Mitte der See aus. Liebe Zuhörer, das war dies und das für heute. Treffen wir uns wieder bei anderer Gelegenheit mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe treue Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder bei unserem Programm Musikregenbogen. Heute präsentieren wir Ihnen eine indonesische Sängerin und Komponistin namens Lala Carmela. Aber zuerst hören wir mal das erste Lied von Lala Carmela mit dem Titel Hasrat Cinta oder Leidenschaft der Liebe. Gute Unterhaltung!
Sudah tak mungkin hasrat cinta menyatu, walau rasa itu masih ada, bahkan telah jadi bagian dalam hidupku. Coba tanyakan ketulusan cinta ini, hanya engkaulah satu harapan dan juga satu tujuan dalam hidupku. Kasih
Ibe Jolal, das Lied Das Vorher von Jana Julio gesungen wurde, gehört zum zweiten Album von Lala, nämlich Kamu Aku Cinta oder Du Ich Liebe, veröffentlicht in 2010. In diesem Album gab Lala ihrem Bild erfolgreich als Sängerin von der eleganten Akustikballade. Vorher veröffentlichte sie das erste Album Stars in 2007. Ein Lied in diesem Album ist Unsaid, wo sie mit dem philippinischen Sänger Christian Bautista kollaborierte. Lalas Karriere begann doch in den Philippinen. Bevor sie die Solokarriere auswählte, wurde sie als Sängerin von der Band Inertia. Es ist überraschend, nachdem ein Lied in diesem Album in YouTube hochgeladen wurde, hatte der philippinische Talentsucher Ronny Henares Interesse daran. 3 Jahre nach der Veröffentlichung des zweiten Albums in Indonesien veröffentlichte sie wieder das dritte Album Between Us. Liebe Zuhörer, genießen Sie mal ein Lied in diesem Album mit dem Titel Morning Star. Viel Spaß dabei! Liebe Zuhörer, das Lied Morning Star erzählt über ihren Gefühlsausdruck, dass Lala Carmela in seiner Karriere bei der Exploration nicht so frei sein kann. Im Gegensatz zu ihren vorherigen Liedern hören wir in diesem Lied das elektronische Musikelement von dem Produzenten Josef Iyub Sariyuf. In 2016 begrüßte dieser philippinische Sänger die indonesischen Musikliebhaber mit dem Album Solina. In diesem Album gibt es 8 Lieder und er komponierte selbst 6 Lieder dazu. Das Wort Solina bedeutet das Sonnenlicht auf Spanien. Ja, in diesem Album verteilte sich Lala Wärme, Fröhlichkeit und Freude, die sie mit der Musik und dem Leben heutzutage erlebt. Produziert von dem Schlagzeuger von Malik and the Essential, Widi Puradireja, ist dieses Album die Mischung von 80er-Ära und Momentan. 2 Lieder in diesem Album wurden schon veröffentlicht, und zwar Matahari oder Sonne und Jingga oder Orange-Rot. Das Lied Jingga wird auch als das Thema von dem Film Wonderful Life, der am 13. Oktober 2016 im Kino vorgespielt wurde. Liebe Zuhörer, das war unser Musikregenbogen für heute. Wir beenden dieses Programm mit 2 Liedern, nämlich Matahari und Jingga. Treffen wir uns wieder morgen beim Musikregenbogen in der Stimme Indonesiens und auf Wiederhören.
Matahari yang pantas, hari yang pantas, kita menuju ke hari yang pantas.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Thank you. kehadiranmu menghangatkan hati, senyumanmu selalu ku nanti kiri ini telah menjadi milikmu dan dirimu sempurna.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Jam saja. RRI International Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di International Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.